SWR 2 Forum.
Trump oder Biden? Amerika wählt seinen Präsidenten. Am Mikrofon ist Martin Durm. Angenommen, es läuft heute alles normal. Der Wahltag bleibt friedlich, die Stimmzettel werden pannenfrei ausgezählt, die Wahlnacht bringt ein klares Ergebnis. Dann müssten wir morgen früh, so etwa gegen 7 Uhr, eigentlich wissen, wer die USA künftig regiert. Aber was ist schon normal bei diesen Wahlen? Das Vertrauen in ein demokratisches Prozedere hat Donald Trump systematisch untergraben, hat Chaos prophezeit und schon mal angekündigt, für den Fall seiner Niederlage gäbe es nur eine Erklärung: Wahlbetrug. Niemand weiß also so recht, was in den nächsten Stunden, Tagen passieren könnte. Umso wichtiger, hier mit drei ausgewiesenen USA-Experten reden zu können. Christoph von Marschall, er ist diplomatischer Korrespondent des Berliner Tagesspiegels. Dr. Daniela Schwarzer, sie ist die Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und Arthur Landwehr, ARD-Korrespondent in Washington. Herr Landwehr, was glauben Sie, wie groß ist die Chance, in etwa 12 Stunden zu wissen, wer gewonnen hat?
Also wir werden es dann wissen, wenn in Florida und in North Carolina und möglicherweise auch in Pennsylvania klare Ergebnisse schon zu sehen sind. Und ich habe deshalb diese Staaten herausgegriffen, weil vor allen Dingen in Florida und in North Carolina die Briefwahlstimmen parallel zu den anderen Stimmen ausgezählt werden. Das heißt, da wird man nicht ewig warten müssen, bis man ein verlässliches Ergebnis hat. Wenn wir in diesen Bundesstaaten sehen, dass einer von den beiden gewonnen hat und sich das konsistent dann fortsetzt, dann ist das ein sehr, sehr deutliches Zeichen. Wenn das aber da hin und her geht und darauf deutet im Moment sehr vieles hin, deutet viel auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen in all diesen Bundesstaaten hin, dann kann es wirklich sehr lange dauern.
In Washington, in vielen anderen amerikanischen Städten haben die Ladenbesitzer in den vergangenen Tagen schon mal vorsichtshalber Sperrholzplatten vor Schaufensterscheiben genagelt. Herr Landwehr, wie erleben Sie Washington in diesen Stunden? Was ist das für eine Stadt?
Also Washington ist jetzt ruhiger, als das in den letzten Tagen und Wochen der Fall war. Natürlich ist die Stimmung hier aufgeheizt, nicht nur in der Stadt, sondern im ganzen Land. Das hat sich hier im Wahlkampf im Grunde fortgesetzt, was wir in den vergangenen 4 Jahren während der Präsidentschaft von Donald Trump erlebt haben. Es ist einfach ein Land, in dem man entweder für oder gegen Donald Trump ist. Irgendwas dazwischen gibt es so gut wie gar nicht. Und das ist ja fast schon zu einem Klischee geworden, dass Familien auseinandergerissen worden sind, dass Freundschaften auseinandergerissen worden sind. Und jetzt gibt es einfach die Sorge, dass, wenn heute Nacht hier demonstriert wird, nicht nur in Washington, sondern in anderen Städten auch, Gegner und Befürworter des Präsidenten aufeinandertreffen, dass es dann manchmal eben nur einen Funken braucht, um das Ganze explodieren zu lassen. Das ist die eine Seite, aber zum anderen ist es auch so, dass sehr häufig dieses Land sehr, sehr aufgeregt ist. Und wenn dann die Dinge zu Ende geführt werden, beruhigt sich das auch wieder.
Und momentan ist es auch ruhig bei Ihnen?
Im Moment ist alles ruhig. Und allem, was man mitbekommt aus dem Land, läuft alles sehr, sehr nicht nur gesittet, sondern auch technisch problemlos in den verschiedenen Wahlbezirken. Es gab den einen oder anderen, in dem es ein paar Pannen gab, aber alles in allem sehr, sehr gut.
Frau Schwarzer, nun haben wir in den letzten Tagen immer wieder gehört, gelesen, es geht ums Überleben der Demokratie. Ist das womöglich ein bisschen zu pathetisch angesichts der Tatsache, dass es sich bei den USA nun mal um eine der ältesten Demokratien der Moderne handelt?
Was den Wahlprozess anbelangt, kann man, glaube ich, sagen, dass so genau hingeguckt wird wie bei wenigen vergangenen US-Präsidentschaftswahlen. Insofern mache ich mir relativ wenig Sorgen um den Wahlprozess. Natürlich kann es immer sein, dass von außen interveniert wird. Es gab ja auch immer wieder die Frage, ob manipulativ beispielsweise auch aus Russland eingegriffen wird. Aber wie gesagt, also da ist viel investiert worden, um diese Wahl sehr genau zu beobachten. Wenn wir darüber reden, dass die Demokratie gefährdet werden könnte, dann geht diese Gefahr meiner Ansicht nach vom momentanen Präsidenten selbst aus. Denn er hat in Zweifel gezogen, ob er das Wahlergebnis anerkennen wird. Das hat er wiederholt gesagt in den letzten Monaten, dass er mal sehen wird, wie es so ausgeht und sich dann entscheidet, ob er es anerkennt. Er hat zu Gewalt aufgerufen, versteckt, manchmal auch expliziter. Und da haben sich ja schon einige aufgerufen gefühlt. Also es gibt die Sorge vor sogenannten Bürgerwehren, die dann auf der Straße stehen und aus ihrer Sicht für Recht und Demokratie eintreten. aber vielleicht eben Falschinformationen auferlegen oder eben auch Donald Trumps Tweets folgen. Und deshalb ist tatsächlich die aus Berliner Sicht oder aus europäischer Sicht die Frage riesengroß, vollzieht sich dieser Machtwechsel, falls es ein klares Ergebnis für Joe Biden gibt, in friedlichen und geordneten Bahnen? Wird es Gewalt geben oder wird es vielleicht ein Vorgehen auch durch den Supreme Court geben, das dann vielleicht doch Biden die Wahl wieder abspricht? Diese Sorgen bestehen.
Wir können ja nur zuschauen, jenseits des Atlantiks. Mittun können wir nicht. Ist es denn übertrieben, wenn man behauptet, die ganze Welt wird vom Ausgang dieser Wahl geprägt werden?
Wenn es Donald Trump wird, ist davon auszugehen, dass er seine Politik der Zerstörung und Untergrabung internationaler Organisationen weiter treibt, dass er das transatlantische Verhältnis weiter zerrüttet. Das hat ganz große Folgen für Europa, es hat aber auch Folgen für andere Weltregionen. Und Joe Biden steht für eine ganz andere internationale Orientierung in vielen Themenfeldern. Für ihn zählt internationales Recht und internationale Institutionen. Das heißt nicht, dass er nicht amerikanische Interessen auch in den Vordergrund stellt. Das wird er beispielsweise im Bereich der Handelspolitik machen. Das wird er auch mit Blick auf China tun und von den Europäern zwar in einer anderen Art und Weise und einem anderen Stil, aber doch mit der ähnlichen Botschaft wie Donald Trump einfordern, dass die Europäer sich ganz klar positionieren mit den USA, mit dem Westen. Also ganz klar ist, dass beide für ein ganz anderes Amerika und eine ganz andere amerikanische Außenpolitik stehen.
Herr von Marschall, wenn ich mich recht erinnere, haben Sie Trump schon 2016 begleitet, als er gegen Hillary Clinton antrat. Ist das, was wir jetzt zuletzt gesehen haben, die Umfragen, die gegen ihn sprechen, die Tatsache, dass er nochmal so verbissen, wirklich bis zur letzten Minute Wahlkampf getrieben hat in den Swing States. Ist das für Sie so etwas wie ein Déjà-vu-Erlebnis?
Ein bisschen schon, aber man springt dann doch nicht zweimal in den gleichen Fluss. Mich hat das auch interessiert, als ich jetzt die letzten zwei Wochen in den USA war und durch verschiedene Staaten gereist bin und auch in Washington war und wie Arthur Landwehr das Verrammeln der Läden beobachten konnte. Es sind verschiedene Dinge anders. Und trotzdem müssen wir natürlich mit uns immer wieder daran erinnern, dass wir 2016 zum Teil falsche Erwartungen hatten. Damals ging man, ich hatte damals immer gesagt, 70% zu 30% davon aus, dass Hillary die Wahl gewinnt. Also es war wahrscheinlich, dass sie gewinnt, aber es gab ein Restrisiko und dann ist das Restrisiko eingetreten. Ich würde sagen, 2020 ist das Restrisiko, dass Donald Trump die Wahl nochmal gewinnt, geringer als damals. Joe Biden liegt in den Umfragen besser als Hillary Clinton und vor allem hat er nicht so einen hohen Negativwert wie Hillary Clinton es hatte. Hillary Clinton ist von vielen nicht gewählt worden, die sie halt nicht haben wollten und die sind dann eher gar nicht zur Wahl gegangen. Die haben nicht unbedingt für Donald Trump gestimmt, aber ihre Stimmen haben dann halt gefehlt für den Sieg der Demokraten und diese Umstände gibt es nicht. Und das zweite Wichtige ist, dass Amerika hat jetzt 4 Jahre Erfahrung mit Donald Trump. Er kommt nicht wie 2016 von außen, nicht? Das war ja damals ein großes Argument. Ich bin jemand, der nie in der Politik war. Washington ist verrottet. Man muss mit diesen Institutionen aufräumen. Und ich bin jemand, der alles ganz anders machen wird. Und das hatte halt für manche Leute einen gewissen Charme. Nur 2020 kommt Donald Trump nicht von außen. Also die beiden großen Unterschiede. Joe Biden steht besser in den Umfragen da als Hillary Clinton. Und Donald Trump kommt nicht von außen. Und jetzt hätte ich fast den allerwichtigsten Faktor vergessen. Und das ist natürlich Corona. Corona bestimmt diese Wahl. Die Amerikaner sind sich bewusst, wie groß die Gesundheitsgefahr ist, aber auch die abgeleitete Gefahr für die Wirtschaft. Also wir sind in einer Corona-Rezession. Erstaunlicherweise hat Donald Trump immer noch die besseren Werte, wenn gefragt wird, wer ist kompetenter, um die Wirtschaft voranzubringen. Das ist der letzte Pluspunkt, den Donald Trump hat, dass man ihm das immer noch zutraut, also viele Amerikaner. Aber insgesamt hat er in wichtigen Wählergruppen wegen Corona massiv an Zustimmung verloren. Und da ist eine ganz wichtige Gruppe, sind die Senioren. Leute über 65 haben 2016 in hoher Zahl für ihn gestimmt. Und das tun 2020, wenn wir den Umfragen trauen dürfen. Auch das muss ich immer wieder sagen. Wir können ja nur analysieren, welche Informationen wir bekommen. Und wenn die Umfragen stimmen, dann haben sehr viele Senioren wegen Corona Donald Trump verlassen.
Aber schon damals, vor 4 Jahren, hat er ja gedroht, dass er eine Niederlage nicht akzeptieren werde. So gesehen ist das ja jetzt nichts Neues. Hat diese Drohung trotzdem eine andere Dimension jetzt im Jahr 2020?
Auf eine widersprüchliche Weise hat es doppelt eine andere. Damals war Donald Trump nicht im Weißen Haus. Also wenn er gesagt hätte, er hätte eine Niederlage nicht akzeptiert, ja, was hätte er denn machen wollen? Er wäre halt ein privater Geschäftsmann gewesen, der offiziell die Wahl verloren hat. Heute ist er in einer besseren Position, nicht? Also wenn es Donald Trump gelingt, eine unklare Situation zu haben, also dass man nicht wirklich sagen kann, Joe Biden hat klar gewonnen, dann hat er alle Machtmittel eines Präsidenten. Er ist der amtierende Präsident. Und da hat er natürlich schon Möglichkeiten. Und er hat natürlich auch heute mehr Twitter-Follower, als er damals hatte. Er kann schon mit diesem Amt, hat er den Lautsprecher der Nation sozusagen, das Megafon in der Hand. Und er kann da eine Menge Unruhe stiften. Ich bin nicht so pessimistisch, wenn ich das jetzt so sage, weil ich doch immer noch es für gut möglich halte, dass wir relativ schnell eine sehr klare Situation für Joe Biden erleben werden. Das muss nicht so kommen, aber es kann so kommen. Also das eine ist, Donald Trump hat die Möglichkeiten dieses Amtes, wenn wir eine unklare Situation haben. Aber wenn die Auszählungen relativ klar sind, dann hat Donald Trump nicht sehr viele Chancen, eine unklare Situation heraufzubeschwören und von diesen Möglichkeiten Gebrauch zu machen, weil ich doch noch so viel Vertrauen in die Republikanische Partei habe, auch deren Anführer haben gesagt, also sie machen natürlich viele Dinge mit, die Donald Trump angefangen hat. Sie sind sehr loyal, solange es um die Machtmechanismen geht. Aber in dem Augenblick, in dem Amerika gewählt hat und wir haben doch ein relativ klares Ergebnis für Joe Biden, werden die Republikaner nicht krumme Dinge bei Donald Trump unterstützen, sondern dann geht der normale Prozess voran. Und dann wird Donald Trump ziemlich alleine dastehen. Dann wird sich die Partei von ihm distanzieren und verabschieden.
Lassen Sie mich trotzdem mal eine unklare Situation heraufbeschwören. Trump geht in der Wahlnacht in Führung, weil seine Wähler ihre Stimmen eben lieber direkt am Wahltag abgeben als vorher als Briefwähler. Er erklärt sich dann zum Sieger. Aber später, wenn dann die Briefwahlstimmen gezählt werden, das sind, soviel ich weiß, etwa 100 Millionen, dann kippt das Ganze, Biden liegt vorne und fordert seinerseits das Amt. Haben wir dann das Chaos, Herr Landwehr?
Dann haben wir auf jeden Fall erstmal einen Rechtsstreit. Dann wird Folgendes passieren. Es stehen ja jetzt schon Heerscharen an Anwälten bereit in allen Bundesstaaten, vor allen Dingen eben in diesen Swing States, wo genau dies eine große Rolle spielen wird. Und dann wird es um die Frage gehen, welche dieser Briefwahlstimmen werden anerkannt, welche werden nicht anerkannt. Gilt eine Unterschrift oder gilt sie nicht? Ist ein Wähler eingetragen im Wählerverzeichnis oder nicht? Um jeden Einzelnen wird da gestritten werden. Und das ist eigentlich auch nach meinem Eindruck der eigentliche Punkt bei der Frage, ob Donald Trump eine mögliche Niederlage anerkennen wird oder nicht. Er wird sie nicht leicht anerkennen. Es geht meiner Meinung nach nicht um die Frage, ob er sich im Weißen Haus festkrallt, wenn ein klares Ergebnis zugunsten von Joe Biden da ist, sondern es geht um die Frage, wie lange kämpft denn er eigentlich? Und wir werden möglicherweise, wenn diese Situation entstehen sollte, etwas Ähnliches erleben wie im Jahr 2000. Da hat es eben 3 Wochen gedauert, bis klar war, wer Präsident sein würde. Das ging durch mehrere Gerichtsinstanzen. Es ging auch da um die Frage, ob nachgezählt werden soll oder nicht. Und am Ende war es eben der oberste Gerichtshof, der entschieden hat, dass nicht mehr weitergezählt wird in Florida. Und dann waren es noch 537 Stimmen. Mit Vorsprung, mit denen dann George W. Bush Präsident wurde. Und eine ähnliche unklare Situation kann natürlich wieder passieren. Und dann würde es genau einen vergleichbaren Weg gehen, nämlich mit Hilfe der Anwälte durch die Gerichtsinstanzen und dann möglicherweise eben auch bis zum obersten Gerichtshof.
Mhm. Herr von Marschall, Sie wollten noch was sagen.
Ja, also das ist als eine Beschreibung der Eventualitäten alles völlig richtig. Aber es sind eben nicht alle Swing States, in denen das so ist. Und es ist vor allem in entscheidenden Swing States nicht so, wie wir es gerade beschrieben haben und wie Sie gefragt haben, Herr Durm. Florida zum Beispiel ist ein Staat, wo die Early Voting Stimmen vor den normalen Stimmen ausgezählt werden. Ja, und wenn überhaupt ist heute die Gefahr, Florida wird etwa unserer Zeit zwischen 1 und 2, die haben eine gespaltene Zeitzone, die Wahllokale schließen und dann werden zuerst die Early Voting Stimmen ausgezählt und auch bekannt gegeben. Und dann werden wir eher die Situation haben, dass wir einem möglichen Vorsprung von Biden nicht so sehr trauen dürfen, weil danach erst die Stimmen ausgezählt werden, die heute abgegeben werden. Und das werden nach aller Erwartung zu einer höheren Zahl republikanische Stimmen sein. Die Situation, die Arthur Landwehr völlig richtig beschrieben hat, die bezieht sich auf Pennsylvania und auf die Staaten an den großen Seen. dort gibt es 3-4 Staaten, wo in der Tat erst die Briefwahlstimmen möglicherweise Tage nach dem Wahltag ausgezählt werden. Aber es ist nicht in allen Swing States so. Und deswegen, so richtig es ist, alle Zuhörer zu warnen, seid euch nicht zu sicher, seht die ganzen Dinge vorsichtig, das ist alles richtig. Aber es ist eine sehr gute Wahrscheinlichkeit, dass Florida schon heute kippt zugunsten von Joe Biden. Und wenn wir das in der Wahlnacht erfahren, Donald Trump kann ohne Florida nicht gewinnen. Dann wissen wir, in welche Richtung es geht. Wenn Florida sich nicht klar für Biden entscheidet, dann bleibt die Situation offen. Dann werden wir an die Staaten an den großen Seen schauen. Und parallel werden wir heute Nacht aus vielen anderen Staaten Hinweise bekommen. Wie sieht es in North Carolina aus? Ist das ein klarer Sieg für Trump oder wird es, obwohl das ein republikanischer Staat ist, dort günstig für Joe Biden? Also aus vielen Mosaiksteinchen werden wir heute Nacht unsere Informationen zusammennehmen. Und dann wird es immer noch kein offizielles Endergebnis geben, aber es ist sehr gut möglich, dass wir morgen früh deutscher Zeit, ich sage jetzt mal 7-8 Uhr, doch relativ klare Hinweise haben, wie diese Nacht gelaufen ist. Oder es tritt diese andere Situation ein, wir müssen auch 7 und 8 Uhr noch sagen, das ist eine völlig offene Angelegenheit, jetzt wird's schwierig und jetzt kann es Tage dauern.
Sehen Sie das ähnlich, Frau Schwarzer? Dass wir uns im Grunde jetzt nur auf die Couch setzen müssen, abwarten, bis es so etwa 2 Uhr ist. Und wenn sich dann Florida blau einfärbt, tja, dann wissen wir, wer gewonnen hat.
Ja, ich denke, Florida ist jetzt in dieser Nacht der erste und wichtigste Staat und das wird oder die Ergebnisse werden eine Richtung vorgeben. Warum das dort so ist, hat Christoph von Marschall sehr genau beschrieben. Und eben, wenn Florida an Trump geht, dann bleibt es noch sehr lange spannend, möglicherweise. Insofern glaube ich, dass die meisten Beobachter tatsächlich auf Florida gucken und wir werden dann, wenn wir morgen früh alle aufstehen oder vielleicht haben wir auch die Nacht durchgewacht, wissen wir, ob wir uns mit dieser Klarheit befassen können und dann eben schauen, wie reagiert jetzt die USA innenpolitisch, was passiert auf den Straßen oder ob wir schlichtweg gar nicht wissen, für welchen Kandidaten die Wahl nun ausgegangen ist.
Dann müssen wir jetzt über das Gefährdungspotenzial reden. Trump hat ja immer und immer wieder gesagt, nur durch Betrug können wir diese Wahl verlieren. Könnte dieser Satz in dieser Nacht seine toxische Wirkung entfalten? Würden rechtsextreme Milizen schwer bewaffnet womöglich Bidens Sieg bekämpfen, in Frage stellen? Was glauben Sie?
Die Gefahr besteht, aber vielleicht kann Herr Landwehr das besser vor Ort beurteilen, wie groß sie wirklich ist. Die Gefahr ist eben, dass der Präsident immer wieder dieses Szenario im Grunde heraufbeschworen hat mit seiner Rhetorik, die unterstellt, dass das gegen ihn gearbeitet wird, dass betrogen wird, dass es Wahlfälschungen gibt. Und wenn er Äußerungen in die Richtung macht, falls sich seine Niederlage abzeichnet, dann wird das sicherlich Öl in das Feuer gießen, was schon so ein bisschen vor sich hin züngelt. Aber wie groß die Gefahr wirklich eingeschätzt wird vor Ort, da würde ich gerne Herrn Landwehr zuhören.
Herr Landwehr.
Ja, das ist eine sehr schwer einzuschätzende Geschichte. Auf der einen Seite ja, Donald Trump hat genau das getan. Er hat diese Unsicherheit gesät. Er hat und sehr viele Republikaner, mit denen ich gesprochen habe in den vergangenen Wochen, haben genau diesen Satz immer wiederholt. Die haben gesagt, wenn Donald Trump verliert, dann kann das nur durch Betrug passieren. Es kann gar nicht anders sein. Und das sitzt natürlich sehr tief. Und natürlich haben wir auch hier in den USA einige dieser bewaffneten Milizen, die sehr schnell dabei sind. Wir haben zum Beispiel in Kenosha, wenn man sich zurückerinnert an den Sommer, in Kenosha so etwas erlebt, dass durch eine sehr verunsicherte, aufgeheizte Situation Milizen in die Stadt gefahren sind. Es ist dann zum Schusswechsel gekommen und am Ende gab es Tote. So etwas kann passieren. So etwas ist durchaus denkbar. Ich halte es aber nicht für die ganz große Gefahr hier. Es wird die Polizei ist entsprechend vorbereitet. In vielen Bundesstaaten ist auch die Nationalgarde entsprechend vorbereitet, um hier entgegenzuwirken. Aber dass das zu einer wirklich gefährlichen, gewalttätigen Situation heute Nacht kommen sollte, das ist möglich, aber ich halte es für nicht so arg wahrscheinlich.
Wenn wir von Trumps militanten Anhängern sprechen, dann müssen wir natürlich auch von linken Aktivisten in den USA reden. Viele Biden-Anhänger sind ja ihrerseits fest davon überzeugt, dass Trump sich einen Sieg nur erschwindeln kann. Was ist eigentlich mit den linken Milizen, die ja auch bewaffnet sind, mit der sogenannten Antifa? Ist das auch ein hohes Gefährdungspotenzial?
Auch da haben wir das ja in den vergangenen Monaten erlebt, dass es diese Gruppen gibt, dass diese Gruppen extrem aktiv sind und dass es innerhalb der Antifa oder innerhalb der aktiven Linken durchaus gewaltbereite Gruppen gibt. Das ist sehr vergleichbar mit dem, was ja auch in Deutschland immer wieder erlebt wird. Es gibt Demonstrationen und innerhalb dieser Demonstrationen so etwas wie den Schwarzen Block, der gewaltbereit ist, ein nicht gleiches, aber doch vergleichbares Phänomen haben wir eben auch. Und das ist ja die Sorge, dass diese Gruppen am Ende des Tages, entweder heute Nacht oder morgen Nacht, je nachdem, wie lange das alles dauert, auf die Straße gehen und an irgendeiner Stelle aufeinandertreffen und es dann zu einer Situation kommt, in der ein einziger Funke das Ganze zum Explodieren bringen kann. Und es ist eben auch nicht nur Donald Trump, der sich hier zum Sieger erklären könnte, auch möglicherweise vorzeitig, sondern es heißt inzwischen auch von Joe Biden, dass er zum einen vorhat, heute Nacht noch eine Rede an die Nation zu halten. Dafür ist die Bühne schon aufgebaut. Und aus dem Umfeld heißt es, er werde sich, sobald so etwas wie eine rechnerische Mehrheit für ihn zu erkennen sei, zum Sieger erklären. Dahinter steckt noch das Trauma aus dem Jahre 2000, als es George W. Bush war, der sich zum Sieger erklärte und Al Gore dann aus so einer defensiven Position heraus das bekämpfen musste und bekanntlicherweise verloren hat. Und genau das will Joe Biden diesmal nicht erleben und sich, wie gesagt, möglicherweise sehr früh, bevor überhaupt offiziell ein Sieger erklärt worden ist, sich selbst zum Sieger erklären. Und das könnte eine ähnliche Situation heraufbeschwören.
Könnte man sagen, gefährlich ist die Zeit von jetzt an, also vom Wahltag bis zum endgültigen Ergebnis, Herr von Marschall, ließ sich das so beschreiben?
Wir haben jetzt sehr stark darüber geredet, was die beiden Protagonisten, auf die wir alle schauen, nicht? Also wir reden über Amerika, dann reden wir über die beiden Präsidentschaftskandidaten. Dieses Land ist ja viel, viel mehr. Und auch die Auszählung dieser Wahl ist viel mehr als das, was Joe Biden und Donald Trump daraus machen. Die ersten Lautsprecher, die darüber reden, ob in einem Staat eine gewisse Tendenz zu erkennen ist und ob man ihn, wie man auf Amerika sagen, can we call the state, also können wir entscheiden für die eine oder andere Seite. Das sind erstmal die Medien. Es sind sehr, sehr wichtige, große Netzwerke und die alle haben einen Ruf zu verlieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass CNN, der von den Trump-Anhängern inzwischen als ein sehr linker Kanal bezeichnet wird, und die sind auch ein bisschen parteiisch, wenn man das hört, ist nicht wie früher so neutral, wie ich das aus meinen Korrespondentenjahren vor 10 Jahren kenne. Aber dennoch, CNN hätte einen Ruf zu verlieren, wenn er sozusagen falsch behauptet, Florida sei für die eine oder für die andere Seite jetzt sozusagen auf die Waagschale zu legen oder später North Carolina oder Pennsylvania oder welcher Staat auch immer. Und das wird die öffentliche Meinung prägen. Allein der Umstand, dass Donald Trump sagt, ich erkläre mich jetzt zum Sieger, muss noch keine große Resonanz haben. Ich erinnere nur mal dran, auch das ist anders als 2016. Auch die Medien sind gebrannte Kinder und haben jetzt ihre Erfahrungen gemacht. Seit Wochen läuft Rudy Giuliani herum und versucht den Medien eine Geschichte anzudrehen, dass das FBI einen Computer des Sohnes von Joe Biden untersuche, der ganz, ganz krumme Geschäfte gemacht habe. Und das ist natürlich der Versuch, so eine Stimmung wie 2016, Hillary Clinton und ihre illegalen E-Mails, also die E-Mails, die gegen das Recht auf privaten Servern waren, das FBI untersuche da Sicherheitslücken. Er versucht sozusagen, da so eine Schlammschlacht zu inszenieren. Und die Medien gehen einfach nicht drauf ein. Die meisten Medien berichten es einfach nicht. Die meisten Medien, die sich nicht als Lautsprecher einer Seite verstehen, sind Journalisten und versuchen, so gut sie können, zu berichten. Und ich sage das nur so ausführlich, sie können sich das auf alle anderen Gebiete übertragen vorstellen. Amerika ist keine Bananenrepublik. Das ist immer noch ein Rechtsstaat mit unabhängigen Medien, mit unabhängigen Gerichten. Wird sicher gleich der Einwand kommen, was ist denn mit der neuen Richterin am Supreme Court? Aber auch die Gerichte sind im Wesentlichen unabhängig von politischen Weisungen. Und mein Vertrauen bei all diesen Dingen, die Donald Trump zum Schlechteren verändert hat, mein Vertrauen in die amerikanische Demokratie, in die amerikanischen Medien, in den amerikanischen Rechtsstaat ist immer noch sehr, sehr groß.
Frau Spatzer, ist es bei Ihnen ähnlich groß?
Mein Vertrauen in die amerikanische Demokratie ist auch da, aber bei den Medien würde ich sagen, es gibt Medien, die sich im Prinzip der von Donald Trump politischen Kultur sehr angeglichen haben, nämlich dass zwischen Wahrheit und Lüge nicht mehr wirklich getrennt wird, dass Falschinformationen verbreitet werden, dass sie unwidersprochen bleiben, dass man sich letztendlich Ideologien anschließt und nicht mehr hinterfragt. Das ist ein Teil der amerikanischen Öffentlichkeit geworden. Und es stimmt, dass CNN heute nicht mehr als neutral gesehen wird, aber ich würde sagen, CNN arbeitet weitgehend noch nach journalistischen Maßstäben, die wir hier auch teilen würden. Bei anderen ist das nicht unbedingt so. Was man auch sieht in den USA, ist die ungeheure Kraft der sozialen Medien, die Donald Trump ja mit Bravour einsetzt. Und wenn man dann anschaut, sich wie auch seine kritischen Beobachter, wie seine politischen Gegner versuchen, auf allen Kanälen in den Mainstream-Medien, an sozialen Medien und natürlich auch in ihren eigenen parteinahen Medien versuchen zu entlarven, wie er seine Geschichte letztendlich und seine Vision für die USA größtenteils auf Lügen, auf Diskriminierung, teilweise auch auf Gewaltverherrlichung aufbaut, dann wird schon deutlich, dass sich in Amerika einfach sehr viel verändert hat. Und deshalb ist diese Wahl meiner Ansicht nach so wichtig, weil sie einfach möglicherweise zu einem Ergebnis führt, wo wir sagen können, die Demokratie hat die Fähigkeit zur Selbstkorrektur bewiesen. Und man wird nie vergessen, was in den 4 Jahren war, und es wird auch vieles bleiben. Aber letztendlich haben die Institutionen es geschafft, einen demokratisch gewählten Präsidenten hervorzubringen. Es gibt keine Verfassungskrise, und im Umgang mit Wahrheit und Lüge schwingt das Pendel vielleicht auch wieder weiter in den Raum zurück, den wir hier auch aus europäischer Sicht für akzeptabel halten.
Also klar ist, glaube ich, wir sind immer noch so im Ungefähren. Der Wahltag ist noch längst nicht zu Ende. Wir wissen im Grunde noch nicht wirklich, was sich da abspielt. Herr Landwehr, gibt es denn erste Indikatoren, zum Beispiel was die Wahlbeteiligung angeht? Zeichnet sich da etwas ab? Es heißt ja, es sei mit einer Rekordwahlbeteiligung zu rechnen. 65% wären, glaube ich, Bestmarke für US-Verhältnisse. Wem würde das dienen?
Das ist, sagen wir beim letzten Mal, hätte ich noch gesagt, das würde auf jeden Fall Joe Biden helfen. Denn es war in der Vergangenheit immer so, dass hohe Wahlbeteiligung eher den Demokraten geholfen hat. Das ist möglicherweise in diesem Jahr anders. Die Wahlbeteiligung wird extrem hoch sein, das zeichnet sich jetzt schon ab. Es waren etwas mehr als 100 Millionen, die im Vorfeld abgestimmt haben, entweder als bei der Frühwahl, was ja in vielen Bundesstaaten hier möglich ist, oder eben per Briefwahl. Und in mindestens 6 Bundesstaaten ist es jetzt zu diesem Zeitpunkt schon so, dass mehr Menschen abgestimmt haben als im Jahr 2016 insgesamt. Also das alles deutet tatsächlich auf eine extrem hohe Wahlbeteiligung hin. Aber beide haben sich darauf konzentriert, zu mobilisieren. Nicht nur ihre Wähler, sondern auch diejenigen, die 2016 nicht gewählt haben, ihnen deutlich zu machen, dass wenn sie entweder wollen, dass Donald Trump, der zu ihrem Held geworden ist, noch einmal 4 Jahre Präsident sein darf, dann müssen sie etwas dafür tun und dann müssen sie dafür hingehen. Und umgekehrt genauso. Diejenigen, die 2016 nicht hingegangen sind, die Hillary Clinton nicht gewählt sind, denen hat Joe Biden und sein Team immer wieder eingehämmert: Wenn ihr wollt, dass dieser Donald Trump nicht mehr da ist, müsst ihr was dafür tun, müsst ihr hingehen. Und nach den letzten Zahlen werden es ungefähr mindestens 25 Millionen sein, die zum ersten Mal wählen und die 2016 eben nicht gewählt haben. Das macht es aber auch gleichzeitig extrem schwer, vorherzusagen, wem es denn am Ende tatsächlich genutzt hat. Denn es ist nicht klar, ob Donald Trump 2016 seine tatsächliche Wählerschaft und seine Wählerbasis ausgeschöpft hat. Und wenn man sich die Umfragen der letzten Tage anschaut, auch in den Swing States, dann hat sich das Pendel durchaus gedreht. Der Trend geht in Richtung Donald Trump. Also bei ihm, der Abstand zwischen ihm und Joe Biden in den Swing States, aber nicht nur dort, ist kleiner geworden. Im nationalen Vergleich ist kleiner geworden. Und ich halte den Trend immer noch für einen sehr viel wichtigeren Indikator als die absoluten Zahlen.
Spätestens bis wann muss eigentlich klar sein, wer es wird?
Naja, spätestens am 21. Januar bei der Inauguration, bei der Amtseinführung. Das ist das, was die Verfassung vorschreibt. Bis dahin ist alles möglich. Donald Trump bleibt im Amt bis zu dem Tag. Er wird weiter regieren. Der Kongress ist weiter im Amt, wird weiter seine Arbeit leisten und am 21. Januar dreht sich das alles. Bis dahin muss es geklärt sein und im schlimmsten Fall entscheidet es das Repräsentantenhaus.
Dann wählt das Repräsentantenhaus den Präsidenten.
Nein, jetzt muss ich was falsch sagen. Es gibt mehrere Übergangsszenarien. Ich hoffe, dass ich das jetzt wieder richtig hinbekomme. Also falls es keinen Präsidenten gibt, wird übergangsweise die Sprecherin des Repräsentantenhauses amtierende Präsidentin, bis das endgültig gelöst ist. Aber wie das Verfahren danach ist, da bin ich jetzt, muss ich zugeben, für den Augenblick überfragt. Vielleicht weiß Herr von Marschall das noch besser.
Herr von Marschall.
Es ist sehr kompliziert. Also normalerweise
wie das ganze Wahlsystem kompliziert ist. Nicht mit den Swing States, mit den Wahlmännern, Wahlfrauen.
Ich glaube, das könnte man erklären. Das ist gar nicht so viel unterschiedlicher als eine Europawahl oder bei uns die Verteilung zwischen dem Bundesrat und dem Bundestag. Aber da wird auch mehr hineingeheimnist, als da tatsächlich ein Unterschied ist. Aber kurz dazu. Wenn ein Präsident im Amt stirbt, dann wird der Vizepräsident Präsident. Wenn der auch wegfällt, dann wird es in diesem Fall die Madame Speaker, normalerweise dachte man in männlichen Figuren, also der Mr. Speaker des Kongresses, das ist sozusagen der Präsident des Bundestages, um es mal so zu sagen. Nicht? Also dort halt der Speaker des Abgeordnetenhauses, des Repräsentantenhauses. Eine neue Situation, die nicht ganz klar ist, würde eintreten, wenn jemand gewählt wird, der dann aber während der Übergangszeit stirbt. Also beide sind ja über 70, nicht? Ist ja denkbar, dass entweder Joe Biden oder Donald Trump klar gewählt werden, aber bis zum 20. Januar, dem Tag der Amtseinführung, dass sie dann ausfallen und dann treten unklare Situationen ein und dann würde das Repräsentantenhaus den Präsidenten wählen und der Senat den Vizepräsidenten wählen, weil der Vizepräsident ist ja nur über den gewählten Präsidenten legitimiert. Der ist ja nicht selbst gewählt worden. Nicht? Und diese Situation hatte Amerika noch nie, dass jemand in der Übergangszeit ausgefallen ist.
Und wenn das so käme, Herr von Marschall, pardon, weil wir sind letztendlich aufs Spekulieren angewiesen, weil so vieles unklar ist, würde das dann Trump in die Hände spielen letztendlich?
Nein, das nicht. Also das Szenario, dass das Repräsentantenhaus wählt, da können wir zu über 90%iger Sicherheit davon ausgehen, dass das Repräsentantenhaus auch nach dieser Wahl eine demokratische Mehrheit, also eine im Sinne von der Partei der Demokraten, demokratische Mehrheit hat und dass Nancy Pelosi wieder die Madame Speaker ist. Und dann würde der nächste Präsident, wenn es der Kongress zu entscheiden hätte, Joe Biden heißen bei so einer unklaren Lage. Nicht? Aber auch da gibt es hinter den Kulissen jetzt mächtige Debatten, ob das so klar sei, dass das über den Kongress laufen müsse. Denn eigentlich hätte man doch immer gedacht, es müsse dann jemand anders aus der Administration sein. Also da gibt es im Moment enorme Debatten. Und es ist wahrscheinlich für Ihre Zuhörer jetzt nicht
lassen wir's, so lassen wir's im so Zustand, hilfreich, lassen wir es im dies, Zustand diese der Dinge Unklarheit. Lassen wir es im Zustand der Unklarheit. Frau Schwarze, in einem Punkt hat Donald Trump ja recht. Er hat gesagt, Deutschland will, dass ich verliere. Und es ist ja auch so, wir hören, sehen, lesen fast nur Negatives über ihn, auch in dieser Sendung fast nur Negatives über ihn. Dabei sollte man ja fairerweise ein paar Dinge zumindest festhalten. Unter Trump haben die USA drei wirtschaftlich erfolgreiche Jahre erlebt mit höheren Löhnen, auch für Leute ohne höhere Bildung. Trump hat es geschafft, den Nahen Osten etwas friedlicher zu machen. Es gibt seit einigen Wochen drei arabische Staaten, die dank seiner Vermittlung Frieden mit Israel geschlossen haben bzw. dazu bereit sind, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und wohl auch der Sudan. Saudi-Arabien ist wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit. Und er hat die USA in keinen neuen Krieg geführt. Warum wird ihm das nicht im Ausland zumindest etwas respektvoll angerechnet? Und ist es dann so verwunderlich, so verwerflich, wenn er verbittert ist und sich abwendet und sagt, die wollen alle, dass ich verliere?
Ich glaube, man muss in jedes ihrer Beispiele genauer reingucken. Er hat ja sehr schnell angefangen, sich mit wirtschaftlichen Erfolgen zu brüsten, die so schnell kamen, dass sie gar nicht so sehr mit ihm zusammenhängen können, sondern vieles von dem, was geschah, auch an den Arbeitsmärkten, geht noch zurück auf Entscheidungen und Politiken der Obama-Administration, also seines demokratischen Amtsvorgängers. Wirtschaftlich hat er dann einige Maßnahmen ergriffen, die tatsächlich jetzt dann Früchte tragen, wie beispielsweise Steuersenkungen, auch eine äußerst aggressive Außenhandelspolitik, teilweise auf Kosten auch auf Kosten Deutschlands, auf Kosten eigentlich von Partnern der USA. Insofern ist die Frage, wie langfristig schlau ist denn diese Politik? Kurzfristige Gewinne hat sie eben gebracht. Nur wenn Sie jetzt fragen, warum reden wir nicht positiver drüber, dann sicherlich deshalb, weil gerade was Trumps Außenwirtschaftspolitik und das maßgebliche Unterdrucksetzen der Bundesregierung und auch anderer europäischer Partner, sich so zu verhalten, wie es Amerika gerade gefällt, zum Beispiel im Bereich der Energiepolitik, wo es ganz klare US-Exportinteressen gibt im Bereich des Flüssiggases und deshalb Druck auf Deutschland ausgeübt wird, seine Politik gegenüber Russland zu überdenken. Da gibt es auch strategische Gründe für, über die kann man dann streiten, aber bei Trump sind solche Sachen, also das unmittelbare Eigeninteresse und der größere Frame, der damit verknüpft wird, liegen ganz, ganz nah beieinander. Und es geht ihm immer um eine individuelle amerikanische kurzfristige Nutzenmaximierung und nicht wirklich um langfristig sinnvolle Politik. Und was die Bewegung im Nahen und Mittleren Osten anbelangt, ja, richtig, er hat vermittelt, Israel hat ihm das sehr gedankt. Man muss aber auch tatsächlich in andere Länder gucken und wenn Sie sich anschauen, wie die Situation in Afghanistan ist, was in Syrien passiert ist, wo die USA erst gerade in Afghanistan lange Zeit Präsenz gezeigt haben und dann in einem Ad-Hoc-Hockismus Truppen abgezogen wurden oder werden und eben man sich nicht darum kümmert, wie kann man denn Stabilität gewährleisten und wie schafft man Rahmenbedingungen, dass es dort auch wirklich gut weitergeht. Deshalb ist mein Bild da ein bisschen differenziert davon. Er hat auch an vielen Stellen ähnliche Versuche wie jetzt mit Israel gemacht, wo es zu nichts geführt hat. Blicken wir zum Beispiel auf Korea.
Aber das sind natürlich Interpretationen seiner Politik. Herr Landwehr, ist es womöglich so, dass man schon hier in Europa ein etwas verzerrtes Bild von Präsident Trump hat und deswegen auch nicht verstehen kann, warum er immer noch 65 Millionen aktive Unterstützer hinter sich vereinen kann und womöglich auch nicht verstehen würde, wenn er jetzt wiedergewählt wird?
Ja, das sind zwei Aspekte. Zum einen nehmen wir mal das Beispiel, das Sie Afghanistan, das Sie eben genannt haben. Natürlich ist es so, dass Donald Trump alles daran gesetzt hat, die amerikanischen Truppen abzuziehen und anscheinend auch bei den Verhandlungen mit den Taliban bereit war, Kompromisse einzugehen, die sehr weit gingen, aber eben auch nicht endgültig, aber auch nicht so weit gingen, dass es da gar keine Sicherheitsgarantien mehr gibt. Aber er hält damit ein wichtiges Versprechen ein und das ist es, was eben diese vielen Millionen Amerikaner, die ihn wählen, eben auch zugutehalten, dass er versprochen hat, die Truppen abzuziehen und dass er dieses Versprechen hält, so wie er viele andere Versprechen eben auch gehalten hat, die Handelsverträge zu kündigen, die er für negativ für die Vereinigten Staaten hält und gehalten hat, wie NAFTA beispielsweise, dass er einen harten Kurs mit China gefahren ist und auch immer noch fährt. Etwas, wofür er übrigens durchaus die Unterstützung vieler Demokraten hier im Land hat, die die Politik gegenüber China für viel zu schwach hielten in den vergangenen Jahren und die Donald Trump durchaus dankbar dafür sind, dass er hier eine harte Kante zeigt. Dass wir das häufig so negativ beurteilen, liegt eben daran, dass Europa und insbesondere auch Deutschland häufig Zielscheibe von Trumpscher Politik war. Da ging es um die Handelspolitik, da ging es um die Frage des Handelsüberschusses, was man tatsächlich ja, was nicht sehr viel mit Politik zu tun hat, sondern eben auch mit dem Markt. Aber wir haben erleben müssen, dass hier mit wenig Kompromissbereitschaft Politik mit Europa, gegen Europa gemacht wurde. Und das bringt dann eben diese entsprechende Reaktion. Wir haben uns alle daran gewöhnt und finden das auch richtig, dass man in internationalen Organisationen Dinge regelt und voranbringt. Das ist nicht Donald Trumps Politik. Aber seine Anhänger halten ihm das zugute, weil sie eben ihm folgen in der Argumentation, dass diese internationalen Organisationen die USA immer ausgenutzt hätten und die USA nicht das an Ergebnis herausfiltern konnten, was eigentlich möglich gewesen wäre und was sie tun können und erreichen können, wenn sie es alleine machen. Also das sind alles Dinge, die aus der Sicht seiner Anhänger sehr für ihn sprechen und was die Leute eben auch dazu bringt zu sagen, ich wähle ihn wieder. Dieser entscheidende Satz, promises made, promises kept, ist etwas, was ihm sehr zugute gehalten wird und was in vielen, vielen Punkten eben auch stimmt.
Herr von Marschall, angenommen, aus Sicht vieler Europäer geht das Ganze gut, Trump verliert. Was war er dann? War er dann ein historischer Unfall, eine Art Irrlicht, oder hat er da etwas Grundlegendes verändert und verschoben?
Na, es ist mehr als es. Ist der Aspekt, er wäre sozusagen ein bisschen ein Irrtum gewesen, ist nicht falsch, aber von ihm bleibt eine ganze Menge. Und bevor ich sage, was bleibt, will ich noch mal was zu diesem Wir Deutschen und Wir in Europa. Es gibt kein Wir in Europa. Mindestens ein Drittel der Europäischen Union kann sehr gut mit Donald Trump leben und ist ihm nicht so ablehnend gegenüber eingestellt wie wir Deutschen. Nicht? Also wir Deutschen sind die herausragen. Wir sind sicher nicht die Einzigen in der Ablehnung.
Frankreich.
Aber der Grad der Ablehnung von Donald Trump ist in Deutschland besonders stark, höher als in anderen europäischen Ländern. Und besonders wenn es um unsere deutschen Interessen geht, haben wir nicht sehr viel Rückhalt in Europa. Die meisten Europäer finden genauso wie Donald Trump, aber auch die US-Demokraten, dass Deutschland nicht genug für die Verteidigung tut. Sie finden unsere Energiepolitik falsch, sie finden die Nord Stream Pipeline falsch. Also ganz viele Dinge, die Donald Trump an Deutschland kritisiert hat, dafür findet er eine breite Unterstützung in Europa. Und es wäre gut, wenn wir Deutschen dafür die Augen etwas öffnen würden, dass nicht immer wir die sind, die aus Sicht der anderen so eine tolle und richtige Politik machen. Was bleibt von Donald Trump? Also der ganze Aspekt, dass er gegen die alten Handelsverträge ist, dass da was zu korrigieren ist, das sehen auch die Demokraten so. Dass die Bundesrepublik mehr für Verteidigung tun muss, das sehen auch die Demokraten so und werden diese Politik fortsetzen. Gegenüber Russland, China, ein härterer Umgang, das sehen die Demokraten so, das wird von Donald Trump bleiben. Und so könnte man viele weitere Dinge aufzählen. Donald Trump geht nicht sozusagen spurlos daran vorüber. Und es ist noch stärker sogar so, dass auch die Position, die Donald Trump vertritt und die uns zum Teil in Deutschland aufstoßen, weit hinein in die Demokratische Partei geteilt werden. Es ist aber ein riesiger Unterschied, ob diese Positionen so konfrontativ vertreten werden, mit Sekundärsanktionen, mit Strafzöllen, mit einseitigen Entscheidungen über einen Truppenabzug ohne Konsultation der betroffenen Deutschen, nicht? Das alles würde Joe Biden nicht machen. Der Stil würde sich ändern. Es würde wieder kooperativer, man würde sich mehr konsultieren, es würden keine einseitigen Entscheidungen getroffen, sondern man würde ein gewisses Bewusstsein dafür haben, dass es gemeinsame Interessen gibt. Aber Donald Trump ist deswegen dieser Widerspruch, wie Sie gefragt haben. Auf der einen Seite ist es ein bisschen der Betriebsunfall der amerikanischen Demokratiegeschichte, dass das so gelaufen ist. Und auf der anderen Seite eben nicht, er verschwindet nicht spurenlos aus den Geschichtsbüchern. Und vieles, was er eingeleitet hat an Kursänderungen, wird weiter laufen, nur eben hoffentlich in einem anderen, kooperativeren Stil.
Frau Schwarzer, Sie haben das Schlusswort, wenn es geht, bitte kurz. Joe Biden hat versprochen, die so zerrissenen USA wieder zu einen. Glauben Sie, da hat er sich ein bisschen zu viel vorgenommen oder kriegt er das hin, wenn er gewinnt?
Das ist seine wichtigste Aufgabe als US-Präsident und deshalb hat er sich nicht zu viel vorgenommen, aber es ist eine wahnsinnige Aufgabe, insbesondere weil unter Donald Trump die Risse in der Gesellschaft so stark zugenommen haben. Die Polarisierung ist so, wie ich sie noch nie in Amerika erlebt habe. Die Brutalität in der politischen Rhetorik ist manchmal wirklich schockierend und das alles muss Joe Biden kitten und dann muss er auch Amerika wieder in der internationalen Gemeinschaft in eine Position bringen, wo amerikanische Interessen eher langfristig verfolgt werden. Das hat er ganz klar gesagt, dass er das machen will. Insofern wird er sehr, sehr viel zu tun haben.
Trump oder Biden? Amerika wählt seinen Präsidenten. Vielleicht sind wir morgen früh klüger, vielleicht auch nicht. Herzlichen Dank an Dr. Daniela Schwarzer. Sie ist die Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. An Christoph von Marschall, Korrespondent, diplomatischer Korrespondent des Tagesspiegels in Berlin, und an Arthur Landwehr. Er ist derzeit schwer beschäftigter ARD-Korrespondent in Washington. Am Mikrofon war Martin Durm.